gesprochen. Für den Last Night ist eigentlich der größte Weg des Yoga, die Abhyasa bei Radia. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, für jene, die jetzt nicht glauben, dass sie dafür bestimmt sind, diese Abhyasa bei Radia als Lebensverhalten zu nehmen, auch noch den Weg des Religiösen oder den der Konzentration. Man kann so auch zum Yogi werden, aber eben nicht in diesem obersten Weg des Yoga. Das Yoga Sutta beschreibt eindeutig keine Religion. Es ist vielmehr eine Phänomenologie, es ist gründet auch Erfahrung, kennt keine Dogmen oder irgendwelchen äußeren Lehren. Bestimmte Leute können das eben erfahren. Allerdings darf man das Yoga Sutra nicht als atheistisch bezeichnen, denn es verlangt einfach einen Respekt vor dem Wissen. Wir haben den Begriff des Thymos angebracht, also das Griechische für das Glüh, den wir bei Heiliger auch mit dem Mittelunterschied im Mut und noch das Wort Mut darin sehen, was auch mit dem lateinischen Virtus zu tun hat, also mit der Tugend. Der Thymos ist eigentlich der Ort der Ekstasis, des ganz gesammelt und versammelt bei den Dingen draußen Seins, an dem wir uns dann von den Dingen berühren lassen. In unserer Zeit gilt das Gemüt eher als ein subjektives Seelenvermögen, also so die Stimmung, die man hat, wie man allgemein drauf ist, kann man sagen. Ganz so, als besäßen wir die Stimmung und Gefühle und nicht umgekehrt. Wobei andererseits in homerischer Zeit es fast unmöglich gewesen wäre, dass ein Held Homers gesagt hätte, Gefühle. Thymos ist nämlich der Ort, wo ich mich nicht selbst besitze. Deswegen wollen wir eigentlich in unserer Zeit weg vom Thymos, weil nicht ich habe diese Gefühle, sondern ich bin eigentlich durch die Gefühle hineinversetzt und in weitester Folge überwältigt von der Welt. Und da kommt jetzt die Gelassenheit ins Spiel. Wenn Gefühle mich zahnlos sind, sie mich besitzen und es nicht umgekehrt ist, dann brauche ich Gelassenheit, um mich eben permanent aus dem Affekt zu handeln und ins Chaos zu stürzen. Sind eine radikale Kritik an Kant, also dass das Gefühl nichts Irrationales ist. Denken heißt einfach nicht so zu tun, als ob der Thymus unglücklich wäre und überkommen gehört, sondern wie wir uns eben darauf einlassen können, ohne von überwältigten Gefühlen überwältigt zu werden. Logisch denken heißt, mitten in den Thymus hinein, aber eben so, dass dieses im Thymus sein einen nicht permanenten Strom der dritte Welten hinein wird. Die vorgeschlagene Zentrierung ist eben eine mitten hinein zu nehmen. Wir können uns da auch das Bild von Vishnu inmitten der Schlange Ananta, das steht für die Unendlichkeit und wird oft in einer Art Spiralbewegung dargestellt, in Erinnerung rufen. Also diese Bewegung, also Ananta ist diese Bewegung, die sich selbst immer überwölben wird. Und Vishnu in lotusitzaler Ruhe in der Mitte dieser Schlange, als Boot in den Wogen des Chaos. Und er beschreibt eigentlich das, was auch das Gemüt in Europa lange geheißen hat, nämlich innehalten, also in dieses Abhyasa bei Raga. Wir leben in dieser dynamischen Fortschrittsbewegung und Abhyasa Vairagya ist jetzt das Zurücktreten aus dieser. Die Bewegung des Fortschritts ist natürlich die Bewegung des Lebens, aber es gibt eben auch noch ein Außen. Und diesen Schritt weiter, diesen Schritt hinaus, den gibt es Yoga. Es gibt jetzt parakritisch eben diese Gegenbewegung hinaus aus dieser ständigen Fortsetzung und aus dieser ergibt sich eben eine Spannung. Die Forschung, die wir heutzutage haben, ist einfach durch und durch kapitalistisch strukturiert, ist immer darauf aus, Neues zu finden und immer wieder in sich selbst zu überhöhen. Es geht darum, einen Beitrag zum Fortschritt der Wissenschaft zu bringen. Die heutige Wissenschaft kann zu diesem Schritt zurück über dieses Niroda in der Theorie sprechen und darüber sprechen, sie tut ihn aber nicht. Man darf nicht vergessen, dass auf dem Weg zur Abhyasa Vairagya immer zu neuen Widerständen kommt. Also einer ist zum Beispiel die Krankheit, oder erstens die Krankheit. Denn der Gedanke der Ruhesituation des Yoga ist eigentlich, der Yoga-Sutra ist eigentlich folgender. Was macht einer, der sich in einer Masse, die sich bewegt, einfach umdreht oder hinsetzt? Der hat eben mit Widerstand zu rechnen. Es kommt zu neuen Gegenspannungen mit jeweils 5 Symptomen, mit denen kann man verschiedene entgegenarbeiten. Zum Beispiel gegen das aus dem Atem kommen, gibt es das Pranayama, die Atemübung des Yoga. Und es geht einfach darum, nicht aus dem Thymus zu kommen, nicht im Chaos der Gefühle übermannt zu werden. Einer der nächsten Übungen ist dann mit Gefühlen, mit den Bindungen, mit den Bhavanas umgehen zu lernen, sich in vier Grundgefühlen in so einem Bhavanas zu halten. Man soll nicht ins Resentiment auffallen. Man muss eben gegen den Strom unterwegs sein und gegen diesen Widerstand unterwegs sein und darf trotzdem die Freundlichkeit und Heiterkeit nicht verlieren. Jemand, der den Weg des Yoga geht, ist eigentlich gefährdet, unfreundlich zu werden, mitleidslos zu werden. Also da haben wir auch diesen Einmann Kegels das Beispiel gehabt gegen Inder, dass sie zwar sanftmütig und gut zu kühn und göttern sein, aber die Menschen neben ihnen tun ließen. Das dritte ist, wenn man so will, ungepflegt zu werden, wenn man sich einfach nicht nur um die Umwelt kümmert. Wir haben dieses Nietzsche-Zitat, die hier auf Erlösung aus sind, müssten erlöster aussehen, als sie sind. Und das vierte ist, die Nähe zu den Dingen zu verlieren, also mit den Dingen innig zu sein. Und da haben wir also nach dem Höhlenmischen Innigkeitsbegriff. Neben diesen Atmungen, diesem Pranayama, wird jetzt empfohlen, diese vier Bhavanas, diese Grundgefühle, also ich habe die mal mit Freundlichkeit, Mitleid, Sauberkeit und Nähe zu den Dingen, bewusst wahrzunehmen und bewusst zu kultivieren. Ein Bemühen, das hier jetzt erfolgreich ist, das findet eben Grazie, das ist ein dreifachen Wortsinn. Das ist sowohl im Religiösen, was die Gnade hieße, im Ästhetischen, was Anmut hieße, und auch auf der Gefühlsebene, wo eben Grazie die Dankbarkeit wäre. Im Schritt zurück, also im Roda, durch das Subjekt zurück auf eine ursprüngliche Nähe zu sein, das wäre eben das Abhyasa Vairagya, diese Nähe zu sein. Man kommt dort nur an, wenn man die Bewegung eben diesen Schritt zurück auch macht. Denn gerade diese Bewegung reißt den Erfahrungsraum auf, in dem man diese Erfahrung auch machen kann. Von daher können wir auch die Muße, also das lateinische Otium, verstehen. Der Schritt zurück ist ein Müßiggang und eine höchst stabile Bewegung. Und auch das ist Yoga. Nur jemand, der diesen Schritt tut, praktiziert eigentlich Abhyasa Vairagya. Wir können jetzt weiter zu den vier Bhavanas sagen, der Thymos, eben als Ort des in der Welt sein, wenn man so will, der sich aufdrückt, bietet die Grundstellung an, in der die Welt den Charakter eben von Grazia hat. Wenn der Amt gegründet ist, der ist eigentlich in der Lage, klar zu sehen. Man braucht immer eine gewisse Stimmung, um klar denken zu können. Man braucht eine gewisse Stimmung, um klar denken zu können. Denken selbst ist ja ein Gemüt gegründet. Denken und Fühlen sind nicht zwei unterschiedliche Vermögen. Man sieht ja auch die Begründung eigentlich, oder die Grundlage des Kardinalbegriffs der Anmut in der asiatischen Philosophie. Der Yogi, der jetzt Abhyasa Vairagya betreibt, wird für das Sein begabt. Solange das Gefühl von der Fortschrittsidee her gedacht wird, bleibt es eigentlich unendlich und unbestätigt. Also das Fühlen begehrt prinzipiell nichts anderes als sein eigenes Begehren. Was eben jetzt in dieser Spiralbewegung von Anatma sehr deutlich wird. Also dieses immer wieder überwinden, immer wieder Neues, immer wieder mehr. Es werden immer wieder neue Bedürfnisse kreiert. Je mehr jemand neue Begehren findet, verbinden kann, desto mehr personifiziert eigentlich den Fortschritt der Wissenschaft. Wahrscheinlich blieb auch Indien deswegen bis in die 90er Jahre des 20. Jahrhunderts vom Kapitalismus verschont. Weil man es dort eigentlich für eine dumme Idee hielt, immer nur in dieses Begehren hat, ja, immer wieder Neues haben zu wollen, immer wieder neue Begehren zu verwollen. Wenn jetzt nur der Schritt zurück selbst zur Ruhe kommt, dann kommen wir zur eigentlichen Gelassenheit. Also jenem innerhalb der Gelassenheit ängstigt jetzt die Bewegung gegen den Strom nicht mehr, sondern er nimmt sie an. Hier beginnt eben ein solcher Thymos zu Grazie zu werden. Gelassenheit ist das Ankommen und das Selbst zur Ruhe kommen des Schritts zurück. Wo diese Lebensform eben diesen Schritt zurück macht, in ihre eigene Ruhe findet. Diese Ruhe hat jetzt einerseits mit Gelassenheit zu tun, findet aber in ihrer eigenen Lebensform die Anmut. Ich glaube, zum Begriff der Gelassenheit bei Heidegger werden wir heute kommen. Deswegen
herzlichen Dank für das Protokoll. Ich glaube, es war gut, wieder alles in Erinnerung gebracht, worüber es letzte Mal gegangen ist. Herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben hier einen Techniker, der es geschafft hat. Man denkt, Quartier auch nicht geschafft hat, das einzuschalten. Also herzlichen Dank, das funktioniert also gut. Da sieht man eben, was Humanressourcen eigentlich bedeuten würde. Wenn alle ihre Kapazitäten einbringen würden, was da alles möglich wäre, unter den Menschen inzwischen. Ja, vielleicht noch eine Sache, der Christian hat auch gesagt, er hat bis jetzt erst ein Protokoll bekommen, also bitte nach 2-3 Wochen wäre es schön, wenn wir die Referate, also die Protokolle, die gehalten wurden, dann auch der Christian hält, beziehungsweise im Handapparat, weil das soll ja eine Art Skriptum für Sie geben, dass dann das Hauptmaterial ist, auch neben der Vorlesung hier für die Vorbereitung der Prüfungen. Also wenn es geht, nach 2 bis allerspätestens 3 Wochen das Protokoll auch an uns schicken, digital an Christian und mich, beziehungsweise eine Kopie in den Handapparat. Gut, das heißt, ich komme heute zu Gelassenheit. Von Ihnen noch eine wichtige, dringende Frage an den Referenten bzw. an mich von den letzten Stunden. Sonst gehe ich hinüber zu den kleinen Büchlein. Also ich hoffe auch, das ist ja das Einzige, was ich immer voraussetze, dass Sie wirklich, wenn Sie hier teilnehmen, es soll ja was für Sie sein und nicht nur ein Ableisten von irgendeiner Pflichtübung, dass Sie wirklich diese Texte einmal durchgelesen haben. Es sind nämlich wahnsinnig viele, die ich hier voraussetze. Das ist ein kleiner Text und den kann man wirklich lesen. Also ich hoffe, Sie haben den alle gelesen, sodass ich weiß, was ich jetzt sage, kommt Ihnen allen sehr bekannt. Ich beginne mal mit dieser kleinen Schrift Heiliger Gelassenheit. Auf der Seite 29, Sie wissen, Christian, ist der vordere Teil aufgeschickt worden oder vorgelassen?
Ja.
Also davor ist ja auch eine Art Festrede, die Heidegger in seinem, Heidegger war ja stolz darauf, bäuerisch zu sein, das ist ja ein seltsamer Gestus für einen Philosophen. Heidegger hatte sogar einen Ruf nach Berlin und hat diesen Ruf abgelehnt, weil er gesagt hat, dass die Stadt nicht der richtige Ort für Denker ist. Also der Stadt ist nicht der richtige Ort für jemanden, der in die Nähe des Seins treten. Und aus diesem Grund hat er bevorzugt, in Freiburg zu sein und in der Nähe von Freiburg hat er seine berühmte Hütte, die so einen Blick ins Tal hinunter hat, eine einfache, schlichte Hütte und in der hat er gedacht. Und da gibt es auch die Feldwege und diese Feldwege spielen eine ganz wichtige Rolle im Denken Heideggers nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem, weil er ganz stark dieses Gehen, das ist übrigens auch in Asien bekannte, vor allem im Buddhismus praktizierte Meditationspraxis, das Gehen, also das bewusste Gehen. Heidegger hat das immer wieder praktiziert und viele seiner Gespräche, wie er das dann nach dem Zweiten Weltkrieg nennt, sind eigentlich so Ganggänge mit befreundeten Philosophen auf diesem Feldweg, den er immer als Metapher des Denkens nimmt, also der Feldweg des Denkens, der sich so durch die unscheinbar, nicht als Autobahn, sondern als kleiner Holzweg durch die Landschaft schlängelt und in der er das gefunden hat, eigentlich die Landschaft gefunden hat, die seinem Denken entspricht. Das ist gar nicht uninteressant, weil das ein sehr wichtiges, wenn Sie wollen, Shiatsu-Thema auch in der Gegenwartsphilosophie geworden ist. Sie sehen zum Beispiel, dass Nietzsche ein völlig anderer Denker war. Nietzsche hat, und damit sind wir mitten schon drin, nämlich in der Raumphilosophie und Ortphilosophie. Das hat ganz viel mit der Gelassenheit zu den Dingen zu tun. Dass Nietzsche zum Beispiel ein Denker ist, der sagt, er hat sein Denken, das, was er zu denken vermag, wiedererkannt in der Landschaft des Engadins. In Sils Maria, also St. Moritz-Gegend, innerhalb dieser hohen Berge und einem Tal, das auf 1800 Meter liegt, das mit mehreren Seen idyllisch, genau dort übrigens, wo die Heidi, die klassische Heidi-Serie gedreht wurde, die wurde genau im Hang vis-à-vis, an den Nietzsche gedacht hat, die Sils Maria, wo die Heidi ein Hauptort auch von jüdischen Touristen. St. Moritz ist wurde durch ein jüdischer, schweizer-jüdischer Kurort. Das heißt, man hat einerseits ein sehr urbanes, weltmännisches Klima. Auf der anderen Seite ist man mitten in hohen Gebirgen. Nietzsche ist auch jemand, der sehr viel gewandert ist. Das war, und hat immer seinen Notizblock dabei gehabt und hat aber mehr oder weniger einmal sogar sich verirrt. Und zwar richtig, er hat nicht mehr zurückgefunden, weil ein Gewitter aufgezogen ist. Aber das ist typisch, sozusagen, das war die Atmosphäre, in der Nietzsche sich wiedererkannt hat. Die Atmosphäre oder die Landschaft, in der Heidegger denkt, ist der unscheinbare Holzweg von irgendeinem bayerischen Landgut, das irgendwo nichts verendet und auf dem er geht, kann man idyllisch, romantisch, immer der Nacht entgegengeht, sehr oft, und er dann mehr oder weniger zwischen Himmel und Erde denkt. Das ist für ihn ganz wichtig. Das nennt er auch, das ist ein Denken, das Boden stellt. Das Wort ist natürlich durch den Nationalsozialismus, in dem auch Heidegger verwickelt ist, aber das ist kein zentrales Thema dieser Vorlesung. Ein sehr, sehr aufgeladenes Wort für uns. Für Heidegger, und so beginnt er ja diese Schrift, sagt er, Denken, das heißt primär inmitten von zwei Achsen zu sein. Die eine Achse ist der Himmel, die andere Achse ist der. Das heißt, Denken, wie er versteht, ist in der Bodenständigkeit zwischen Himmel und Erde zu sein. Er nennt das dann sogar das Geviert. Also das Geviert als überhaupt die Grundachse, wenn die Mathematiker die Koordinatenachsen haben, eine Zeitachse von mir aus und eine Mengenachse oder wie man die ausschaut, dann hat Heidegger's Denken eine Achse, die in zwei Richtungen geht. Das wird ja auch in diesem Gelassenheitstext gesagt. Einerseits in die unendliche Weite, die sich bis in die Nacht des Himmels hinaus erstreckt, und andererseits aber auch als Gegenbewegung in die völlige Verankerung in der Erde. Damit erst, wenn sozusagen die Weite, die Öffnung in das Weltweite hinaus sich gleichzeitig zurücknimmt, in die Bodenständigkeit dessen, wo ein, sag ich mal nur in meinen Worten, wo ein Körper wohnt, lokal, das war eben auch eine Anfrage, da wo ein Körper wohnt, das ist eine Bewegung, die mehr oder weniger doppelt bewegt zu denken ist. Das heißt, übrigens derzeit Antiglobalisierungsdiskurse, wenn gesagt wird, think globally, act locally, dann ist das ins Englische übersetzt wesentlich weniger befangen, als was Heidegger hier am Anfang sagt. Also think globally, weltweit denken und gleichzeitig nicht zu vergessen, act locally. Das ist eigentlich, was Heidegger meint mit Bodenständigkeit. Sozusagen, wenn ich nur ins Weltweite denke, ohne auf die lokale Situation zurückzukommen, bis in den Hörsaal von mir aus, dann fehlt eine wesentliche Bewegung für Heidegger, die im Denken hat. Das Denken ist beidseitig gerichtet. Es ist eine Art von Öffnung, sogar eine weltweite Öffnung, bis ins Unendliche hinein. Das Denken ist wesenhaft Denken auch des Unendlichen. Aber es ist als solches auch rückbezüglich. Es ist rückbezüglich in dem Sinne, dass es sich nicht verliert im reinen sozusagen Gestus des sich Öffnens und Offenhaltens, sondern auch im Gestus des Zurückkommens auf den situativen Kontext, in dem ein Denken Ereignis wird, in dem ein Denken stattfindet. Das ist also ganz verbunden auch mit dem Ereignisgedanken, der ja auf die Gegenwartskunst so wichtig geworden ist, verbunden. Das heißt, es wird versucht, hier keine Widersprüchlichkeit, sondern eher ein Spannungsverhältnis, einen Tonus zu sehen zwischen dem Entspannen und dem sich zurück. Natürlich ein Begriff, der für das Yoga unendlich wichtig ist, in Frage der Spannungen, der Entspannung, und zwar nicht als Wellnesskultur. bin selbst jemand, der in ein Fitnessstudio geht und in diesen Dingen absolut positiv zugehört. Es ist nur die Frage, in welcher Haltung man diese Dinge. Ich zitiere mal ein paar Sätze aus Gelassenheit von Heidegger. Zuletzt, Sie sehen, es ist ein Gespräch, ich habe hier die Sätze ohne die jeweilige Figur, die spricht, also theatraler Wahnsinn, was ich hier gemacht habe. Ich habe einen entscheidenden Punkt weggelassen. Zuletzt behaupten Sie, die Frage nach dem Wesen des Menschen sei keine Frage nach dem Menschen. Dann, ja, wenn das Denken die Auszeichnung des Wesens des Menschen ist und so weiter und so fort. Das Denken ist jedoch in der überlieferten Weise als Vorstellung begriffen ein Wollen. Auch Kant begreift, da fällt das T, das Denken so, wenn er es als Spontanität kennzeichnet. Denken ist Wollen und Wollen ist Denken. Kann man nicht machen. Meine Damen, ich würde mal sagen, das ist fast surrealistisch. Zuletzt behaupten Sie, die Frage nach dem Wesen des Menschen sei keine Frage nach dem Menschen. Seltsam. Aber das ist mal schon ein, wie nicht nur seltsam, sondern da würde ich mal sagen, Alarmsystem. Rot. Das ist ja seltsam, mal im ersten Anmut. Das Wesen des Menschen ist keine Frage nach dem Menschen. Wo ist das Wesen des Menschen, wenn es nicht auf den Menschen soll? Also im ersten so ein Satz, und Heidegger denkt solche Sätze, das heißt, so ein Satz muss uns mal einige Denkpausen abbringen. Was soll es heißen, dass das Wesen des Menschen nicht identisch ist mit dem Menschen? Also wer hat mal, fragt mal Sie, was hätten Sie für Vorschläge, wie kann man diesen Satz irgendeinen Gewinn, also Sinn abgeben? Ja.
Also ich verstehe das so, dass die Frage nach dem Wesen auf der Antwort abzielt, wo man sagt, also was ist der Mensch, dieses Was, mit dem verfehlt man, dass es der Mensch eigentlich. Menschsein heißt ja wahrscheinlich zu sein und nicht ein zugängliches Was, also dass man sagt, der Mensch ist ein Leib, der ausgestattet ist mit solchen Eigenschaften.
Das ist eine ganz wichtige Antwort, die gibt er zum Beispiel genau in seinem berühmten Humanismusbrief, in dem er Sartre antwortet. Was Sie sagen, also das eine ist mal, bei Heidegger heißt Wesen nicht mehr Quiditas, was sein. Also es heißt nicht mehr was sein, sondern eher, wie Sie auch richtig gesagt haben, zu sein. Das heißt, wenn wir nach dem Wesen des Menschen fragen, dann fragen wir nicht mehr im klassischen Sinne die Essentia-Frage, sondern wie Heidegger in seiner Zeit sagt, was mehr oder weniger ein berühmter Satz, der seinen Ruhm mitbegründet hat, sondern wir fragen nach der Existentia, nach der Existenz des Menschen und nicht nach dem Was der Quiditas. Also das ist mal eine wichtige, ganz richtige und wichtiger Hinweis. Das Wesen heißt, was heißt es zu sein? Und es ist noch überhaupt nicht sicher, dass in Bezug auf den Menschen gefragt ist, was es heißt, für den Menschen zu sein, wenn wir fragen, was ist das, ein Mensch? Das ist mal eine Gedanke, da gibt es noch mehrere Gedanken. Ja?
Vielleicht kann es aber bedeuten, dass der Mensch nicht immer auf seine Ideale hingehen kann. Ich stelle mir es mal so vor, dass es zum Beispiel Mutter Therese mit dem Vierten oder wurde immer als so eine lebende Heilige bezeichnet. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jeden Tag diesen totalen Spaß drauf hat, dass jetzt die
sind sehr idealistisch, also sozusagen idealistische Philosophie, und die Formulierung und die Wahl dieser Terminologie, die Sie verwendet haben, würde Herr Ecker wahrscheinlich auch lehnen. Einen Punkt haben Sie einen ganz wichtigen gesagt. Mutter Teresa, lass mich mal aus dem Spiel. Was Heidegger damit sagen will, wenn der Mensch wesentlich wird, dann blickt er nicht nur auf den Menschen. Das ist für ihn ganz wichtig. Wenn der Mensch glaubt, dass er dann wesentlich wird, wenn er nur noch auf den Menschen schaut, und das ist für Heidegger die große Kritik an dem, was die letzten 400 Jahre passiert, dann blickt der Mensch nicht mehr in sein Wesen. Es genügt für den Menschen nicht zu sagen, ich Mensch, wir Menschen. Sondern seltsamerweise, ich verwende wieder ein Hölderling-Wort, beruht das Wesen der Menschen in einer bestimmten Exzentrik. Nicht im Sinne von exzentrisch sein, im Sinne von so Glamour und Diva, und gerade das ist für Heidegger überhaupt nicht das Entscheidende, was er denkt, wenn er exzentrisch sagt, sondern das, was er sagen würde, ist, der Mensch wird dort wesentlich, wo er nicht nur auf sich schaut, sondern woanders hinschaut. Das will er sagen. Das heißt, der Mensch kommt zu sich seltsamerweise, indem er in einer gewissen Weise auch von sich absieht. Indem er in gewisser Weise auch nicht mehr nur auf den Menschen schaut, sondern auf was? Was ist es, auf was man da schaut? Wenn sozusagen der Mensch zu sich kommt, dann hört er in einer bestimmten Weise, könnten wir mit Heidegger fast auf, er hört auf, im klassischen Sinne Mensch zu sein, aber nicht im Sinne, dass er jetzt ein Unmensch wird, sondern was fängt er an zu machen? Denken Sie auch noch an den zweiten Abschnitt. Ich nehme das noch nicht vor, von dem, was wir vorhin. Heidegger, es gibt einen schönen Kindersatz, einer der sieben Weisen in der griechischen alten Kultur. Pindar, der älteste weise Poet, den wir in der abendländischen Philosophie, von dem wir noch einiges überliefert haben, er sagt einmal den Satz, und Heidegger zitiert diesen Satz, nimm in die Sorge auch das Seine im Geist. So glaube ich das jetzt. Nimm in die Sorge auch als Mensch das Seine im Geist. Heidegger interpretiert das, was hier in dem Satz ausgesprochen wird, worin die Würde des Menschen. Die Würde des Menschen beruht nicht darin, dass er sich nur um sich selber sorgt, auch nicht nur um die Menschen, sondern das, was für Heidegger die Würde des Menschen auszeichnet, die seine Dignität ausmacht, ist bei Pindar ausgedrückt, er ist der mehr oder weniger darin sein Anweisen, seine Existenz hier hat, dass er mehr oder weniger offen für das Ganze der Welt als der zur Welt kommt, der in diesem offenständigen Verhältnis zum Ganzen der Welt dieses Ganze besorgen, in die Sorge, in die Acht, in die Obhut, wie Heidegger auch sagt, übernehmen soll. Das heißt, das ist ja ein Grund, warum die seltsame Paradoxie war, dass in den Grünbewegungen, den Vorläufer der Grünbewegungen in den 60er Jahren, oft Heidegger wurde. Gleichzeitig war Heidegger natürlich jemand, der auch von den ganz Rechten zitiert wurde. Das heißt, wir haben hier eine seltsame Paradoxie, dass unterschiedlichste, zum Beispiel politische Spektren in den 60er Jahren sich auf Heidegger berufen haben, weil natürlich die gesagt haben, und übrigens auch den berühmtesten Vordenker der Ökologiebewegung, der Biologe Yüksekühl, den Heidegger schon in den Ende 20er, 30er Jahren stark rezipiert hat, weil Heidegger sagen würde, zum Beispiel heißt über den Menschen, zwar Erde in dem vielfältigen Sinne. Einerseits als der Planet, auf dem wir wohnen, andererseits aber auch wirklich, als dass dem Menschen in einer bestimmten Weise, dadurch, dass er das denkende Wesen ist, so etwas wie eine Art Verantwortung auch für nichtmenschliche Bereiche übergeht. Das ist eben ganz das Besondere. Der Mensch steht als denkendes Wesen in gewisser Weise im Anspruch, auch für so etwas wie den Planeten Erde verantwortlich zu sein. Weil das Tier kann diesen Planeten Erde offensichtlich nicht zerstören. Der Mensch allerdings, und das ist die Erfahrung, der Technikerfahrung eben für Heidegger, von der ja auch dieser Aufsatz Gelassenheit ausgeht, der Mensch als solcher hat sogar die Möglichkeit, diesen Planeten in die Luft zu schicken. Das meint Heidegger, wenn er sagt, zuletzt behaupteten sie, die Frage nach dem Wesen des Menschen sei keine Frage nach dem Menschen. Weil die Frage nach dem Wesen des Menschen ist zum Beispiel auch eine Frage nach diesem Planeten. Es ist auch eine Frage des Umgangs mit dem Tier. Heidegger zum Beispiel sagt, es passiert was ganz Seltsames, und jetzt gibt es ja gerade in Österreich viele Dokumentarfilme, die das thematisieren, was es heißt, dass die bayerische bayerische Landkultur, die wir hatten, und die Weise, wie Tiere gezüchtet werden, zur Zuchtindustrie werden. Also Heidegger fragt zum Beispiel, was passiert da, das war für ihn noch eine Frage in den 60er Jahren, dass halt der Wald zur Forstwirtschaft wird. Dass sozusagen das Halten von Tieren zur Tierhaltungsindustrie wird. Was geht da vor sich? Dass überall in diesen Bereichen beginnt, die Technik als solche Fuß zu greifen im Zuge der Industrialisierung von allen menschlichen, lebensweltlichen Verhältnissen, in denen ein Mensch lebt. Und das meint Heidegger mit zum Beispiel, was heißt es, der Mensch kann nicht nur über die Menschen selber nachdenken, wenn er versucht, das Wesen des Menschen zu bedenken. Denn dass der Mensch existiert, das heißt in bestimmter Weise, dass er offenständig zur Welt, die Welt bedenkend, in einer Verantwortung zu dieser ganzen Welt steht. Er ist nicht nur in der Welt drinnen, sondern indem er in der Welt drinnen ist, ist er mit bedacht in dieser Welt. Und das ist eben, was Heidegger in dem zweiten Satz sagen möchte. Klassisch wurde das Wesen, wurde das Denken als die Auszeichnung des Wesens des Menschen. Aber dieses Denken, das Heidegger denkt, ist eben, Heidegger übersetzt das Knowing der Griechen, das Vernehmen, von dem Vernunft kommt, noch so viel wie in die Acht, in die Sorgen, anvertrauen. Denken heißt, das würde er übersetzen bei den Griechen, noch so viel wie, wenn sich etwas einem denkenden Wesen zeigt, dann wird das, was sich zeigt, dem Wesen anvertraut. Es wird ihm, wie Nozzi sagen würde, es setzt sich ihm aus. Es wird ihm ausgesetzt. Und in diesem Sinne hat das denkende Wesen des Menschen eine Art Verantwortung und Anspruch auf das, was sich ihm zeigt. Das ist das, was Heidegger hier denkt, wenn er sagt, dass das klassische Wesen des Denkens die Auszeichnung des Menschen ist. Auszeichnung nämlich genau im kinderschen Sinne, das heißt so viel wie etwas in die Sorge nehmen. Etwas in die Besinnung aufnehmen, sich um etwas kümmern. Das heißt, Denken ist hier nicht Theorie, sondern Denken ist ein ganz praktisches Verhältnis zu den Dingen, das Heidegger zum Beispiel auch zusammenbringt mit dem klassischen Begriff der Kultur. Kultur als Pflege. Etwas in die Sorge nehmen, das heißt, es es in die Obhut nimmt, so wie wenn man ein Pflänzchen pflegt, ja, wenn man es gießt, wenn man sich um diese Pflanze sorgt. Also von diesem Kontext her müssen Sie das Wort Denken hören, wenn Sie es lesen im Kontext der Schrift Gelassenheit von Heidegger. Und jetzt kommt in dem dritten Absatz, den ich vorgelesen habe, kommt das große Aber. Oder wenn Sie wollen, die große Kritik von Heidegger. Also nachdem er zuerst gesagt hat, das Wesen des Menschen erkennen wir nicht, wenn wir nur auf den Menschen hinschauen. Und das Wesen des Denkens ist eigentlich eine Art Weise von in den Gewahrsam nehmen, in die Acht nehmen, in die Obhut nehmen, eine Art des Pflegens. Heidegger sagt auch noch das Wort dazu, schonen. Das ist ein Höllerling. Das heißt, im Denken schonen wir uns gegenseitig. Aber das wäre eine sehr lange Geschichte. Also nach diesen zwei Fragen stellt er jetzt stellt er jetzt die große kritische Frage in Bezug auf ein bestimmtes Bild des Denkens, das für ihn die letzten paar Jahrhunderte vorherrschend war. Das Denken ist jedoch, ich lese nochmal, in der überlieferten Weise als Vorstellung begriffen ein Wollen, auch Kant-Recht. Was heißt das? Denken ist als Vorstellung begriffen ein Wollen. Was würden Sie mal sagen, was heißt hier vorstellen? Wie kommt Denken und Vorstellen zusammen?
Das war so, ich bin, denke ich.
Ja, das. Das ist insofern nicht richtig, als er sagen würde, Sie setzen hier zwei Dinge. Sie sagen, das, was ich will, denke ich. Oder so. Was Heidegger sagen will, das Denken wurde bislang oder die letzten 500 Jahre nie mehr vom Wollen her gedacht, selbst als eine Weise des Wollens, des Begehrens. Also der Grundzug des Denkens, wie wir das Denken seit 400 Jahren denken, ist eines, dass das Wollen als das selbst als ein Modus und die entscheidende Weise des Denkens denkt. Und das wird Heidegger in Frage stellen. Ich bin aber noch bei dem Wort Vorstellen. Weil das ist ja ein Buch von Schopenhauer, heißt die Welt als Wille und Vorstellung. Ja? Da haben wir beide Worte beieinander. Schopenhauer sagt, die Welt als Wille und Vorstellung. Wie hängen Denken und Vorstellen zusammen?
Ja? Der Wille erzeugt unser Bild, unser Netz. Das ist der Schopenhauer. Unser funktioniert dann auch mit dem Gedanken. Das ist so. Zusammenfassend.
Machen wir es mal von der Reise von Schopenhauer, weil Jens zitiert da auch ganz oft in Was heißt Denken, wo es genau um die Frage geht, was Denken heißt, und zwar in einem zeitkleinen Fass mit dieser Schrift Gelassenheit. Da wird immer wieder Schopenhauer und die Welt als Bildung vorstellen. Bei Schopenhauer ist das so, wir sprechen ja von der Vorstellungskraft. Ne? Denken als Vorstellungskraft. Und da ist es jetzt so, wie Sie gesagt haben, das Denken als Vorstellungskraft ist die Fähigkeit, im Sinne der Einbildungskraft, uns ein Bild zu verschaffen von der Welt. Das heißt, das Denken als Vorstellen ist eine Weise, uns ein Weltbild zu kreieren. Ja? Die Einbildungskraft als die Fähigkeit, sich ein Bild von der Welt, ein Bild von den Dingen zu machen. Und aufgrund dieses Bilds von Frau, aufgrund dieses Bilds von Mann, haben wir dann eine klare, definitive Vorstellung von dieser Sache. Das heißt,
Art Eidolon, eine Art Bild, eine Art Idol. Von dem her wir dann den Gegenstand verstehen, identifizieren, bewerten. Also wir haben ein Bild von einer Frau, wir haben ein Bild von einem Mann, wir haben, das ist den Platon pur. Der Platon wird die Welt, wie Heidegger selber sagt, die Welt selber zum Bild. Das ist eine ganz wichtige Moment in unserer abendländischen Kulturgeschichte. Bei Platon, Idea heißt ursprünglich das Aussehen im Sinne des Antlitzes oder des Bildes, das er seine Sache hat, dass sie uns in ihrem Aussehen zu verstehen. Das heißt, in der platonischen Philosophie wird alles zum Bild. Indem wir das Bild einer Sache haben, das ist ganz interessant, dass ja natürlich im jüdischen oder ganz extrem im Islam, wenn sie wollen, haben Bilderverbotskulturen. Platon ist der Anti-Islamist schlechthin. Weil bei Platon alles die Form eines Bildes hat. Ja, aber das ist, dass wir heute im Westen Film, Fotografie, dass wir, wenn es heute im 20. Jahrhundert spricht, dass wir in einem Pictural Turn und nicht nur in einem Linguistic Turn sind, dass bei uns das Bild so wahnsinnig prominent ist, das ist natürlich eine Folge genau dieser von Platon hergedachten unglaublichen Aufwertung der Bildlichkeit. Das Bild hatte lange einen bösen Ruf, einen schlechten Ruf, das war verdächtig. Und mit Platon wird das Bild überhaupt zu dem, was uns die Ansicht, die wahre Ansicht von der Welt und von den Dingen. Das heißt, die Welt, in der das Denken den Charakter des Vorstellens hat, wenn ich sage zum Beispiel, denken Sie sich irgendeine Geschichte aus, dann wird im platonischen Sinne damit gedacht, nicht, oder bin ich falsch, dann wird damit gedacht, Sie versuchen sich irgendein Bild von dieser Geschichte zu machen. Das heißt, hier ist die Einbildungskraft. Denken Sie sich, selbst wenn wir fragen, denken Sie sich eine Lösung von einer mathematischen Aufgabe, dann ist doch der Versuch, dass Sie versuchen, eine Art Vorstellung von dem zu kreieren, was da die Lösung ist. Das heißt, Sie versuchen, eine Art Bild zu kreieren, in dem dann, aha, der Geistesblitz mehr oder weniger die Lösung auf dieses Problem Ihnen auftaucht. Das ist die, würde Heidegger sagen, das ist ein bestimmtes Bild vom Denken, das er mit dem Terminus Gelassenheit zu kritisieren hat. Das heißt, Denken als etwas, wo wir permanent dabei sind, uns aktiv Bilder und Vorstellungen auszumalen über die Welt, über das, was das heißt, Mann, Frau zu sein, etc. Das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte, die er sagt, also das Denken wird in einem bestimmten Bild des Denkens als Vorstellung begriffen, in einem anderen, und diese Weise, das Denken zu denken, ist verbunden mit dem Wollen. Warum ist Vorstellung, warum hat Schopenhauer so einen genialen Titel kreiert, die Welt als Wille und Vorstellung? Das heißt, Sie haben den Intellekt bei Schopenhauer eigentlich als Einbildungskraft, die diese Bilder von der Welt kriegt. Ja? Und von denen her verstehen wir dann uns selber und die Welt um uns. Die Welt als Einbildungskraft oder Vorstellungskraft, als Kraft der Imagination. Was hat das Ganze mit Willen zu tun? Warum? Bei Schopenhauer jetzt, dass diese Weise des Denkens gleichzeitig die Welt als Wille und Vorstellung.
Ja? Weil ich mir das Ganze damit habhaft mache, also mir das Ganze aneignen kann damit. Weil wenn ich mir das Ganze in der Vorstellung, das Gedächtnis vor mich hinstelle, dann wird es für mich auch greifbar und somit besitzbar.
Genau. Das ist, Sie haben es wunderbar gesagt, das ist seine Kritik. Dieses Bild, das da seit langem, mindestens seit Platon, in der hellenistischen Philosophie der Griechen, wo gleichzeitig mit dem Aufkommen des Bildes der Begriff der Techne in den Vordergrund. Das heißt, das hat was mit einem technischen Weltzugang zu tun. Das hat was damit, das ist genau Heideggers Pointe, das hat was damit zu tun, dass dieses Bild des Denkens a priori, das heißt von vornherein auf das, was Sie gesagt haben, auf den Zugriff der Welt zugeht. Das heißt, wenn ich sage, ich will mir das vorstellen können, dann heißt das in Wirklichkeit, ich habe ein Interesse daran, es beherrschen zu können. Ich will das herunterholen, das soll mir nicht mehr fremd bleiben, wie bei Hegel extrem, nichts kann sich in der Welt der Kraft der Vernunft widerstehen. Nichts wird am Ende der Wahrheit der Vernunft Widerstand haben. Das heißt, Heidegger würde ich sagen, das ist hier ein Bild, das ganz stark von der Vorstellungskraft, von der Imaginationskraft und dieses ganze Bild von Denken ist getrieben von dem Willen, die Welt denkbar zu machen, um sie beherrschbar zu machen, um sie in Besitz zu nehmen. Wir brauchen eben eine Vorstellung von dem, wie die globalen Verhältnisse haben. Und wir brauchen sie, damit wir es berechnen können. Wir brauchen, und da wird mit ganz vielen Bildern gearbeitet, ja, ich komme gleich zu Ihnen, also zum Beispiel jetzt, wir müssen das analysieren, was da die Asche in der Luft, in der Rauchwolke macht, und wir müssen das Ganze dann simulieren auf Computern und hin und her. Das heißt, wir müssen permanent Bilder produzieren, die uns mehr oder weniger dann sagen, wie gefährlich ist das, wie nicht gefährlich ist das. Und Heidegger würde sagen, dieses Bild des Denkens ist aber seltsamerweise nur im europäischen geistesgeschichtlichen Raum groß. Und es ist groß, das haben andere Kulturen so nicht entworfen. Haben nicht so gedacht, primär. Das ist eine typische Erfindung von Aristoteles, wenn Sie so wollen, und Platon, die plötzlich die Techne und die Techne in den Vordergrund des Denkens gerückt haben und gleichzeitig erkannt haben, dass dieses technische Denken in einem seltsamen Zusammenhang Platon mit der Bildlichkeit. Nur Dinge, die wir uns vorstellen können, können wir beherrschen. Wenn ich keine Vorstellung habe von der Sache, wie soll ich sie beherrschen? Das heißt, das Vorstellen holt alles in den Raum der Subjektivität rein. Da soll nichts draußen bleiben, wie ich jetzt sage. Das soll alles immanent werden, hereingeholt werden, und zwar wo hinein? In das, was wir Menschen uns vorstellen können, wie wir dann auch sagen, was wir uns noch ausdenken können. Das heißt, das würde Heidegger sagen, das ist ein bestimmtes Bild und das wird durch die Gelassenheit kritisiert.
Ich glaube, ich habe besser verstanden, das hat mich so irritiert, weil es sehr nach rein optischen visuellen Bildern geklungen hat und Gefühlsbilder zum Beispiel jetzt. Vorstellen, das bildliche Vorstellen von Gefühlen ist dann eher ein rein Fühlen, eigentlich ein rein Spüren, das kann man auch wollen.
Ja, also das Wort Gefühlsbild ist mal sehr gut. Das würde ich mal als ein sehr gutes Problem aufnehmen, das Sie erreichen. Der berühmteste Denker, der die Gefühle mit Bildern in Zusammenhang gebracht hat, ist sicher Bergson. Jetzt frage ich Sie zurück, im Sinne von Bergson. Meinen Sie, wenn Sie sagen, Gefühlsbild, eine Art, Gefühle zu beschreiben, so wie ein vielleicht Gedicht über Gefühle in poetischen Bildern die Gefühle beschreibt? Oder meinen Sie, wie Bergson sagen würde, dass das Gefühl selbst, wenn es fühlt, eine Art Bild ist? Also handelt es sich hier um eine sekundäre Ebene, wenn ich sage, sozusagen ein Gefühlsbild, von mir aus ein Klavierstück, das eine Art Bild oder Stimmung von einem Gefühl kreiert. Oder ein Maler, der das macht. Oder meinen Sie, dass das Fühlen in sich eine Art Bilder, Gefühlsbilder kreiert? Wie zum Beispiel, dass man dann sagen müsste, wie Bergson sagen würde, dass Angst ein bestimmtes Bild für eine bestimmte Konfiguration, ein bestimmtes Bild von Fühlen ist. Oder dass Freude ein anderes Bild von Fühlen ist. Meinen Sie also, die Gefühle selbst sind Bilder, in denen sich Fühlen Bilder produzieren? Oder meinen Sie, dass künstlerische Darstellung von mir aus, von dem
ist? Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube eher die letztere, weil ich glaube, es ist halt schwierig für die Menschen wie uns, die gewohnt sind, visuell sich vorzustellen. Aber mir das Gefühl, viel besser.
Dann würden Sie, das ist natürlich Platon, das ist Bergson und Platon. Das heißt, das Gefühlen selber ist das Kreieren eines bestimmten emotionalen Bildes. Das heißt, das ist ja, was Platon sagen würde und was Bergson wieder aufnehmen würde, dass der sagen würde, es gibt nicht das Fühlen und dann noch eine bildliche Darstellung dieses Gefühls, sondern das ist nicht sekundäre Ebene im Sinne dessen, dass wir uns dann auseinandersetzen mit den Gefühlen und Gefühlen. Sondern genau wie Sie sagen, das Erstere würde heißen, ein Gefühl kann ich nur haben, wenn es sich bildet. Ja? Das heißt aber, dass die Ausbildung von Angst in unserer Seele, in unserem Gespür, selbst schon ein Bild eines Bildes, eines bestimmten emotionalen Bildes. Verstehen Sie? Die Realität selber hat dann Bildcharakter. Das ist natürlich, was Platon macht. Das heißt, dass diese Art, die Sache selbst, ist in sich Idea. Sie gibt sich uns selbst als Idea, zum Beispiel der Angst, im Fühlen von Angst zu verstehen. Und daher ist das Bild von Angst nicht nur ein Abbild. Das ist ja genau, was er dann kritisiert. Sozusagen das, was die Künstler machen, ist dann nur eine Abbildung dieses ursprünglichen Bildes, das sich selbst in unserem Gemüt, in unserer Seele als Pathos ausbildet. Das heißt, es gibt eine sehr lange Tradition des Denkens, die wir mit dieser Bildhaftigkeit initiieren. Wenn Sie jetzt aber sich zurückerinnern an das, was wir die letzten Stunden in Bezug auf Patanjali's Yoga Sutra gesagt haben, da haben Sie ein völlig anderes Bild von dem. Citta Vritti Niroda sagt gerade, dass wir uns nicht identifizieren sollen mit diesen Bildern. Verstehen Sie? Das ist der Schritt zurück, sagt er gerade, wenn bei Ihnen Angst auftritt, verfallen Sie nicht in die Gefahr, dass Sie sich völlig mit diesem Bild identifizieren. Wenn Sie herausfallen aus Ihrer Leerheit, wenn Sie so wollen, wenn Sie da herausfallen und sich beginnen eben mit diesen Vorstellungen, die da auftauchen, sei es eben eine emotionale Vorstellung, sei es ein Vorstellung von irgendeiner mathematischen Lösung oder eben irgendein Ideal, dem Sie nachdenken. Citta Vritti Niroda würde sagen, ja sicher, das sind alles Realitäten, sagt Vata. Das sind alles Realitäten, die sich zeigen, aber der kleine feine Unterschied zwischen einer gelassenen Seele und einer nicht gelassenen Seele, genau den Unterschied, den es im Yoga gibt, ist, dass der eine glaubt, er ist diese Angst, also die Identifikation mit dieser Art Angst 1:1 ist ungebrochen, und Viveka heißt gerade, dass diese Identifikation eine gebrochene ist. Dass ich weiß, sozusagen, Sie können sagen, der eine sagt, er ist Angst und der andere sagt, er hat Angst. Das ist, so aussagen. Das heißt, er weiß, dass da noch was bleibt, ein Rest, der nicht alles besitzt. Das heißt, wenn ich mich mit den Vorstellungen 1:1 identifiziere, dann gibt es, wie mein Yoga-Lehrer mir gesagt hat, keine Lücke und keinen offenen freien Raum. Das heißt, man muss lernen, wo dieser freie Raum ist, wo diese Lücke ist. Und wenn man in dieser Lücke zu wohnen weiß, dann steht man in einem viel gelasseneren Verhältnis zur Vorstellungskraft. Zu Vikal, zu dem, wo permanent dieses bilderkreierende Welt auftaucht und die für im Normalfall 1:1 als Realität genommen ist, weil wir uns mit der Vorstellungskraft und den Bildern, die sie vorstellen, in uns identifizieren. Und weil nicht mehr gesehen wird, Citta Vritti Niroda, dass da noch ein leerer Raum ist, der nicht aufgeht in dieser Vorstellung, in dieser Angst, der nicht aufgeht in diesem Gefühl des Enthusiasmus oder. Und genau dieses Wissen um diesen Spalt, um diese Dualität, um diese Kluft, das ist das einzige, der einzige kleine, feine Unterschied, der, wenn Sie so wollen, ich verwende das Wort so ungern, einen erleuchteten Yogi von einem nicht erleuchteten Menschen. Es ist nur eine hauchdünne Differenz. Aber diese hauchdünne Differenz macht einen entscheidenden Unterschied. Das ist die Logik, die das Yoga Sutra. Das heißt, Sie haben die Vorstellungskraft, ist in Ihnen wach. Und die produziert, wie wir gehört haben, Citta Vritti produziert die Traumbilder, die das Gemüt produziert. Es stellt vor Gemütsbilder, in denen wir uns befinden, die wir dann sind. Auch das Denken, wie Schopenhauer sagt, ist vorstellend, weil es sich auch nicht anders orientieren kann in der Welt und im Raum, als dass es versucht, sich eine Vorstellung von einer Sache zu machen. Also diese Vorstellungskraft, wie Schopenhauer sagt, die ist universell. Wenn ein Gefühl sich mir vorstellt, wenn ich mir was ausdenke, stelle ich mir was vor, eine Lösung etc. Und jetzt ist immer diese seltsame Sache, dass die sagen mir rot. Dass die sagen, ja, das alles gibt es, aber die Krux an der Geschichte ist, dass wir uns, weil wir uns mit der Vorstellungskraft oder dem Denken als Vorstellungskraft völlig identifizieren, wir vergessen diesen leeren Raum, der auch da ist, der genauso real da ist. Dieser freie Raum ist genauso real da, wenn wir Angst spüren. Aber wir gehen dann so in diesem Angstspüren auf, dass wir ihn vergessen. Das ist der ganze Schmäh, wenn Sie so wollen, an diesem anderen Bild. Wir können noch so paniken und hin und her. Dieser leere Raum bleibt da. Er wird nur in dem Moment in der Panik völlig verlassen, und weil die ganzen den panischen Vorstellungen, die wir haben, eben aufgeben. Und damit verlieren wir den Sitz dort, wo wir eigentlich sitzen sollen. Wie das Yoga so 3:3 heißt. Ja.
Würden Sie das zum Beispiel gleichsetzen mit diesem, wenn man das vergleicht, das Angst haben, das Sein, mit den Theaterspieltheorien, die besorgen, dass man in der einen der Charakter wird, den man spielt, oder in der anderen wird gesteuert?
Ja, sicher hat das. Ich mache ja viel mit Theater auch. Das eine ist der Dilettant und das andere ist der, wenn Sie so wollen, der Künstler. Das heißt, der Dilettant identifiziert sich 1:1 mit der Rolle, was auch dazu führt, dass er immer nur dieselbe Rolle spielen kann, nämlich sich. Das heißt genau, das wäre im Sinne von Yoga die Identifikation. Er kann dann immer, er ist vielleicht super in einer Sache, aber wenn er widerspricht, spielt er wieder dieselbe Sache. Er kann sich nur, wie es auch in Nietzscheanischer formuliert wird, permanent reproduzieren. Der hat keine Lücke, der hat keinen Freiraum. Während Sie von jedem Schauspieler hören werden, professionellen, ganz in Ihrem Sinne, wenn da nicht eine Distanz aufbricht zwischen der Rolle und mir, dann ist es dilettant. Dann findet das nicht als künstlerische Gestaltung statt, sondern dann bin ich mitten im Metallball drinnen und meine, ich bin der. Also im schlimmsten Sinne bis zu einer pathologischen Identifikation. Ich gehe in das Stück herauf und ich glaube immer noch authentisch zu sein. Ja? Also das wäre dann das Extrem von Descartes. Das heißt, mit der Vorstellung, das ist aber natürlich, mit der Vorstellung hört die Vorstellung nicht auf. Für den Profi würde die, am Ende der Theatervorstellung hört die Identifikation mit dieser Rolle auf. Aber natürlich, es kann, könnte sein, dass jemand nicht mal runterkommt von dem Trip und plötzlich als Don Carlos durch die Straßen läuft und sich als Don Carlos kriegt. Ich bin mir sicher, dass es das schon gegeben hat. Aber das wäre ein schönes Beispiel, um genau das zu charakterisieren, was Heidegger hier sagen will. Wir haben aber, was er behauptet ist, dass seit 400 Jahren das klassische Bild des europäischen Denkens genau in die Richtung rennt, dass wir uns identifizieren sollten. Und was er sagt ist, aha, Schritt zurück. Also er beginnt hier asiatisch zu denken. Oder, und jetzt würde natürlich jeder, wenn ich mit der professionellen Schauspielerin Tisch sitze, dann würden sie, würden alle ohne Zweifel Heidegger recht geben. Jeder weiß das. Man muss ja nicht Heidegger gelesen haben. Sobald jemand professionell spielt, lernt er, das ist ja gerade eine der Künste der Schauspielkunst, dass der wirkliche Schauspielkünstler oder Schauspielerin lernt, genau mit dieser Differenz zu spielen. Das ist eine yogische Übung. Die machen hohes Yoga-Sutra. Eine hohe Form von Yoga ist mir ja immer wichtig. Es ist nicht entscheidend, irgendwo Asanas in irgendeinem Yoga-Studio zu trainieren und dann zu glauben, man ist ein Yogi, weil man eben brav Stellung 1, Stellung 2, Stellung 3, Stellung 4, Stellung 5, Stellung 6, Stellung 7, und am nächsten Tag geht Stellung 1, Stellung 5. Das ist nicht schön, das ist wichtig, aber sozusagen, wenn jemand das zum Beispiel trainiert, die Differenz zwischen der Rolle, die er spielt, und nicht sich zu identifizieren völlig mit der Welt, das ist eine ganz, ganz hohe yogische Kunst. Darum habe ich gerade jetzt auch eine Dissertation von jemandem, der schreibt genau über die Theorie des Theaters im indischen, in der indischen Tradition des Theaters. Eine riesige Schrift, eine riesige Theorie, die wesentlich irrwendig, wesentlich umfangreicher ist als zum Beispiel die von Aristoteles. Über diese. Aber da hört man genau diese. Das ist in diesem Sinne Yoga. Der geht zum Beispiel in die Geschichte im Indischen sogar so, dass es so war, dass in, ich hoffe, ich habe sie jetzt richtig, kann ich sie aus dem Gedächtnis zitieren. Es war so, dass Indra, einer ganz großer vedischer Gott, gesehen hat, dass langsam das vedische Wissen in Indien ausstirbt. Und dann hat er sich an den Urgrund, an Brahma gewendet und hat gefragt, was soll er tun? Die Menschen sind dabei, das vedische göttliche Wissen zu verändern. Dann, was hat Brahma natürlich im Indischen gemacht? Er geht in Meditation. Ja? Er versenkt sich der Urgrund und beginnt zu denken. Ja? Er wird wesentlich, wie Heidegger sagen wird, er beginnt in sich zu gehen, zu denken und als Ergebnis gibt er dann das Natashastra heraus, das heißt, er gibt das göttliche Wissen, offenbart dann den Macht gehalten. Das heißt, es sind die Künste werden dann erfunden als das, was den Menschen jetzt noch hinführt, sozusagen dieses Wissen, das der Veda aufgeteilt hat. Sehen wir, wie wichtig das im Indischen ist, gerade wovon wir gesprochen haben, nämlich die ganzen performativen Künste, die immer damit spielen, ganz in die Rolle zu kommen, ohne jemals zu verlieren das Bewusstsein, dass hier eine Wesensdifferenz ist. Dass da etwas in einem draußen liegt, sage ich lieber als drin. Also es gibt einen Rest, der nicht in dieser Rolle spielt und nicht in dieser Rolle auf. Und die Inder würden dann sagen, die Theorie geht auch im Theater dahin, je mehr wir uns die Rolle von diesem Rest her spielen, umso spielerischer und umso tiefer und unerschöpflicher wird die Geschichte. Und eben der Dilettantismus wäre das Gegenteil. Es ist daher auch höchst interessant, dass derzeit in sehr vielen Theater, postdramatischen Theatertheorien, zeitgenössisch, gerade die Jugendlichkeit entstanden sind. Heidegger würde das nicht gut heißen. Nämlich, dass die Laien auf die Bühne gehen. Das heißt, sie haben ja jetzt heute im postdramatischen Format ganz stark nicht der Experte, der professionelle Schauspieler geht auf die Bühne, sondern eben es werden die Laien auf die Bühne gespielt, weil die viel können, was der Profi nicht kann, weil viel weniger Zensur da ist und so weiter. Vom englischen Standpunkt her wäre das super, aber dann müssten alle Laien auch ein klares Bewusstsein von dieser Differenz. Weil sonst beginnen sich die restlos langweilig zu wiederholen. Weil sie genau diese Wahrheit nicht, diese Differenz nicht wahrhaben. Zurück wieder zu Heidegger. Wir waren die ganze Zeit. Heidegger würde sagen, ein Denken, das sich identifiziert mit der Vorstellungskraft als solcher, ist notwendigerweise ein Denken, das prima sagt, vom Ich will her. Ja? Das heißt, das Vorstellen ist das, was wir können. Wir werden ohnmächtig, wenn wir uns nichts mehr vorstellen. Das ist gerade die Erfahrung der Grenze dessen, was dieses Bild noch denken. Sozusagen, stellen Sie sich vor, wir sollen irgendwelche Entscheidungen über eine Sache treffen, aber können uns die Sache nicht vorstellen. Wir tappen im wahrsten Sinne des Wortes im Tod. Spielen Sie das mal durch. Sozusagen, was können Sie noch tun, aktiv? Was können Sie noch wollen, wenn Sie sich nicht einmal vorstellen können, was Sie tun? Also wenn die Vorstellungskraft am Ende kann. Wie nennt Kant das berühmt in seiner Kritik der Urteilskraft, wenn die Vorstellungskraft am Ende kommt? Das Erhabene. Natürlich. Das Erhabene in der Analyse des Erhabenen, also des Schönen und des Erhabenen in der Kritik der Urteilskraft, typischerweise also in der Ästhetik, in der kantischen Ästhetik, fragt er sich, was ist, wenn wir uns einen Gegenstand nicht mehr vorstellen können? Weiß jemand, wie das bei Kant läuft mit der Analyse des Erhabenen? Da bricht die Vorstellungskraft. Was sind für Beispiele? Er hat das mathematische und dynamische. Was sind Beispiele, die Kant hat?
Naturgegenstände.
Ja, zum Beispiel, also Naturgegenstände, die über alle Maßen großen, nämlich
sind nicht vergleichbar mit den Waffen, so groß sind sie nicht.
Genau, sie sind so groß, dass sie kein Maß mehr haben. Ja? Zum Beispiel stellen Sie sich das Ganze der Welt mal vor. Jetzt kann Ihre Vorstellungskraft rotieren. Sie wissen, dass Sie sich das Ganze der Welt nicht vorstellen. Weil dann müssten Sie sich alles, was jetzt ist und war und sein wird, müssen Sie sich vorstellen. Das können Sie aber. Das ist ja genau, warum Kant dann sagt, es ist doch interessant. Zwar können wir uns das Ganze der Welt nicht vorstellen, also eigentlich bleibt dieser Begriff leer. Ja? Weil wir haben keinen Inhalt. Wir wissen, theoretisch, wenn es eben zwar Wesen gäbe, nicht so ein irgendwie Supergott, vielleicht, der kann sich dann alles, was ist, gleichzeitig vorstellen. Aber wir sind ziemlich weit und auch die tollsten Computer, die wir haben, sind ziemlich weit davon entfernt, sich alles inhaltlich vorstellen. Und genau das sagt Kant, das heißt, wir haben aber andererseits die Idee vom Ganzen. Ja? Also wir, komischerweise, wir haben kein Problem, wenn ich sage, können Sie sich die Idee vom Ganzen der Welt bilden? Komischerweise fällt uns das ganz leicht. Wir können ja das Ganze der Welt, das sind halt alle Dinge, der Inbegriff aller Dinge. Ja? Aber wenn wir versuchen, den Inbegriff aller Dinge uns vorzustellen, dann haben wir eine Black Box. Ja? Das heißt, wir haben einen Begriff, der zwar als Idee, wie kann sagen, wird von mir, der aber inhaltlich für uns nicht mehr bestimmbar ist, in dem Sinne, dass wir uns ein Bild von diesem Ganzen machen. Und darum würde schon Kant sagen, ist Weltbild ein ganz schlechter Begriff. Heidegger hat den ganz stark kritisiert. Die Welt ist nie im Bild. Weil ich kann ja nicht im Bild, würde heißen, dass ich mir alles in der Welt inhaltlich vorstelle. Und Kant sagt dann in der Ästhetik des Erhabenen, sagt er dann, genau das ist der erhabene Moment, wo ich einen Gegenstand habe, den, wo ich noch die Idee habe, das ist ein Gegenstand, also eine Einheit, aber ich kann ihn mir eigentlich nicht mehr vorstellen. Das Ganze der Welt. Anderes Beispiel, das Kant weiß, ist die berühmte ägyptische Pyramide, die erhaben ist. Und Kant sagt da eine interessante Beobachtung, dass er sagt, aber erhaben ist die Pyramide, die ägyptische Pyramide natürlich nur aus einer bestimmten Abschatz. Das heißt, ich muss genau in einer bestimmten Nähe zu ihr stehen, nämlich so, dass ich sie nicht mehr ganz überblicken kann. Also ich muss genau so da sein, sagt er dann genau, dass ich die Augen bewegen muss, von einer Richtung zur anderen, um das Ganze in ein Bild zu kriegen. Also sozusagen, ich habe, was ja in der zeitgenössischen Kunst auch wichtig ist, ich habe ein Bild, das meine Rahmung des Blicks übersteigt. Es ist immer ein Teil vom Bild nicht sichtbar für mich, weil er außerhalb meines Blickfelds ist. Ja? Ich stehe zu nah an der Pyramide, boah, und dann schaut sie erhaben aus. Die Skyline von New York, haben, weil ich habe nicht die Möglichkeit, es in einem Bild zusammenzufassen. Die Einbildungskraft versagt, sie stößt an ihre Grenzen, weil der Gegenstand zu groß ist, als dass er in ein Bild zusammenkommt.
Ja? Aber sie versagt doch immer, auch wenn ich mir, ich kann mich nicht mal selber ganz fassen oder etwas anderes.
Natürlich, aber das sind ja genau poststrukturalistische Diskurse, das wird ja in der Kunst seit 100 Jahren durch und durch gespielt, Picasso und hin und her. Das heißt, dass wir de facto, ich kann mich nicht von hinten sehen. Das ist ja, warum dann ganz bestimmte Perspektiven gezeichnet wurden, die wir so nicht sehen können. Dass jemand seinen eigenen Hinterkopf sieht, etc. Dass er sich von mehreren Perspektiven gleichzeitig. Das sind eben genau die Fragen, die auftauchen hier mit Heidegger auch. Das heißt, Heidegger sagt, wir hatten lange ein Bild vom Denken, das von der Vorstellungskraft her das Denken bedeutet. Und damit eben von der Fähigkeit, sich ein klares Bild von einem Gegenstand zu beherrschen und nicht ein fragmentiertes Denken. Wie ein Bild von Picasso. Das plötzlich aus ganz vielen Fragmenten zusammen und Perspektiven, die wir so nicht sehen können. Ich kann mich nicht hinten sehen. Und das ist genau, was ist hier im Gang, fragt sich Heidegger, wenn das Denken wieder nicht mehr als ein Vorstellen und Wollen gedacht wird. lese mal weiter zu dem nächsten. Die Behauptung, das Wesen des Denkens sei etwas anderes als Denken, die sagt dann, das Denken sei etwas anderes als Wollen. Ich glaube, das ist klar. Darum antworte ich Ihnen auch auf die Frage, was ich bei unserer Besinnung auf das Wesen des Denkens eigentlich wolle, hieß, ich will das nicht. Das ist interessant, dass ich will das nicht wollen, ist haargenau die Formulierung in der Spande für Chittabrittin-Niroga. Man wählt das Nicht-Wählen, hat der Spande gesagt. Er sagt hier, was ich eigentlich will oder suche, ist ein Denken, das nicht mehr vom Willen her gedacht, also von der Selbstzentrierung des menschlichen Subjekts her. Sie wollen ein Nichtwollen im Sinne der Absage an das Wollen, damit wir uns durch dieses hindurch auf das gesuchte Wesen des Denkens, das nicht ein Wollen ist, einlassen können oder uns wenigstens hierzu bereiten. Ich glaube, das geht. Das heißt, Heidegger fragt jetzt die Frage, wer ist der Mensch, wenn der Mensch eigentlich über sich hinausschauen, in einer bestimmten Weise von sich absehen und wegschauen muss, um zu sich zu kommen? Was ist ein Denken, das nicht mehr vom Vorstellen und vom Wollen her gedacht wird? Wie finden wir in ein solches Denken? Und Sie können schon denken, wenn das Buch Gelassenheit heißt, dass das etwas mit dem Wort Warten und Gelassenheit zu tun hat. Ich habe davor schon gesagt, er sagt, das heißt, wie können wir ein neues Bild vom Denken, wie kann sich ein neues Bild vom Denken ergeben, das jetzt als ein Einlassen in ein Verhältnis zu denken ist, das nicht mehr vom Wollen und vom Vorstellen her primär bestimmt. Das ist die Frage. Wohin begeben wir, so würde Heidegger sagen, wohin begeben wir uns da, wenn wir ein Denken suchen, das nicht mehr aus der Selbstzerstörung des Menschen herrührt? Und was wäre, wenn ein solches Denken, würde er sagen, das Notwendigste geworden ist, was die Philosophie derzeit zu denken hat? Nämlich ein Denken, das nicht mehr aus dieser Selbstzerstörung des Subjekts. Und das führt ihn nun zur Gelassenheit. Er fragt also, was hat die Gelassenheit mit dem Denken zu tun? Nichts, wenn wir das Denken nach dem bisherigen Begriff als ein Vorstellen fassen. Aber vielleicht ist das Wesen des Denkens, das wir erst suchen, in die Gelassenheit eingelassen. Wir sollen, wird gefragt, also nichts tun, sondern warten. Denn im Warten lassen wir das, worauf wir warten, offen. Weshalb? Weil das Warten in das offene Selbst sich einlässt. In die Weite des Fernen, in dessen Nähe ist, die Weite findet darin es bleiben. Bleiben aber ist ein Zurückkehr. Da ist der Schritt zurück, von dem ich ja viel gesprochen habe, angesprochen. Das offene Selbst wäre das, worauf wir nur rein warten könnten. Das offene Selbst aber ist die Gegend. Ich werde dann die nächste Stunde versuchen. Heidegger behauptet jetzt, und das ist ganz interessant, dass er sagt, wenn er auf der Suche nach einem Bild des Denkens ist, das nicht mehr das Wählen wählt, wie das spannend ist, das ein Nichtwollen ist, dann ist das ein Denken, das auf der Erage. Das heißt, es ist ein Denken, das in die Gelassenheit. Es ist ein Denken, das in eine Gegenwart führt, in der das Warten ganz entscheidend ist. Das Warten. Warten können, sage ich jetzt aber, das ist auch ein Satz, den er sagt, nicht natürlich in einem passiven Sinne, sondern warten können eher als ein, und das ist wirklich ein Aussitzen. Warten sitzen wir die Realität aus. Dann ist es sich denken, warum bei Rangel so viel mit Sitzen zu tun hat. Warum man da so viel sitzt. Warten als ein sich öffnen, indem man die Gegenwart gegenwärtig aussitzend erwartet. So müssen wir das nicht als Nichtstun, sondern als ein Sich-Öffnen für das, was in der Gegenwart erst erwartet wird.
Das ist was erwartet.
Das heißt, im Wort Gegenwart, Sie haben es natürlich inzwischen erkannt, das spricht ja das Warten. Wir sagen nicht nur Gegenwart, sondern Gegenwart. Da ist, wo Gegenwart ist, da ist nicht nur Gegenwart, sondern da ist immer etwas, was uns entgegenwartet. Das ist was anderes. Das heißt, in der Gegenwart wartet etwas darauf, dass es sozusagen von uns als Wartende in Empfang genommen wird. Oder von uns im Warten in Empfang genommen. Das heißt, in Heidegger würde ich sagen, indem wir ins Warten kommen, in die Gelassenheit, indem wir ins Warten kommen, sind wir auf einer ganz bestimmten Art und Weise mitten tätig in der Gegenwart. Aber so, dass die Gegenwart auf das hin mit geöffnet wird, wie er sagt, dass wir offen sind für das, was als Unerwartetes in dieser Gegenwart im Kommen ist. Das heißt, wenn Sie so wollen, warten wir so viel wie eine Art Seismographe, in der man eine Art Gefühl oder Gespür für das bekommt, was inmitten der Gegenwart noch darauf wartet, allererst entdeckt zu werden. Es ist, wie Derrida sagen würde, es ist ein Offensein inmitten der Gegenwart für das Kommen des Unerwarteten. Und das Unerwartete ist genau das, was nicht willentlich gemacht werden kann und auch nicht vorgestellt. Wenn ich es mir schon vorstellen und ausmalen kann, dann ist es nicht mal unerwartet, wie der das sagt. Eine schöne kleine Schrift von Jacques Derrida über eine bestimmte Unmöglichkeit vom Ereignis zu sprechen. Da thematisiert er das. Das heißt, was eigentlich im Warten ausgesetzt wird, das, was ausgebrütet wird, das sind lauter eigentlich feminine Metapher des Denkens, wenn Ihnen das auch. Das Denken als eine Form von Gebär. Ausbrüten, aussitzen, austragen. Das heißt, hier wird das Denken feminin, könnten wir sagen, weil es beginnt im Aus, selbst im Denken und ins Warten kommen. Die Wirklichkeit und die Gegenwart auszudrücken. Das heißt, es ist wirklich ein Aussitzen, Austragen, Ausbrüten der Gegenwart. Im Hinblick auf das Unerwartete. Und gerade darum, wenn man in dieses gelassene Warten kommt, würde Heidegger sagen können, entwickeln wir immer mehr eine Sensibilität für das Unwahrscheinliche. Wir kriegen so eine Art Takt oder seismografisches Gefühl für das, was die anderen übersehen, indem sie permanent versuchen, sich die Welt vorzustellen. Indem sie permanent versuchen, sich mehr oder weniger auf mit bestimmten linearen Strukturen zu extrapolieren und zu sagen, wenn das bis jetzt so war, dann wird es in Zukunft auch so. Oder wenn wir es moderner sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass nach A1, B3 kommt, hat einen Wahrscheinlichkeitskoeffizient von 27,8%. Das ist nicht warten können. Wir wollen immer schon davor wissen, was da kommt. Und das ist das Warten oder ins Warten kommen, ist die Ausbildung der Fähigkeit von überrascht werden, nicht mehr überrascht zu sein. Das heißt, im Warten kommen lernen wir sozusagen, weil wir die Überraschungen vorher ahnen, ohne sie vorstellen zu können, sind wir für das Überraschend Kommende im Vorhinein schon prädisponiert, wenn man will. Das heißt, wir können es überhaupt sehen und erwarten. Das ist das Denken, das Heidegger hier versucht, als ein anderes Bild des Denkens ins Spiel zu bringen. Und er nennt das eben das ins Warten kommen und dann in die Gelassenheit zu den Dingen kommen. Es ist, wenn man mit Heidegger spricht, auch das Gebären einer anderen Weise von Temporalität, das heißt eines anderen Zeitbewusstseins. Und ich kann nur nochmal sagen, dass wir das eigentlich immer, selbst der von mir am Anfang kritisierte Aristoteles und Platon, als das eigentliche Element des Denkens gebracht, nämlich unter den Termin Kontemplation, Meditation, wenn Sie so wollen, Descartes noch nennt seine Schriften Meditation, und in den von mir so wieder stark propagierten Terminus des Müßiggehens. Das heißt, das Müßiggehen ist nicht ein Untätigwerden, sondern es ist das Gebären einer anderen Art von Vorsicht auf die Zukunft, die sich nicht mehr wieder über das Plan- und Vorstellen strategische Bewusstsein versteht. Das heißt, vor allem, wie Heidegger sagen würde, ein anderes, inmitten der Gegenwart in ein anderes Verhältnis zur Zukunft zu kommen. Indem ein Denken immer schon ein in Erwartung begriffenes Denken ist. Das heißt, Sie müssen sich jetzt da durchdenken, was heißt das? Was heißt, ein Denken ist immer schon in Erwartung begriffen? Was ändert das zum Beispiel in Bezug auf den Terminus Begriff? Was ist das für ein wartendes Denken, das nicht mehr versucht, einfach sich permanent die Zukunft vorzustellen und zu antizipieren? Und das doch in einem offenständigen Verhältnis für das Unerwartete offen dieser Zukunft entgegen. Und alles, was bei Heidegger vielleicht als letzter Satz hier gesagt wird, als Zeitlichkeit, als sich in eine bestimmte Temporalität bringt, das ist unphilosophischer ausgedrückt Seele oder Psyche. Das heißt, es geht darum, die Psyche oder die Seele in eine bestimmte Zeitlichkeit zu bringen, in der sie dann Fähigkeit wird, bestimmte Dinge wahrzunehmen, die sonst übersehen. Das heißt, es kommt in eine Art Konflikt, wenn Sie so wollen, zwischen dem permanent antizipierenden Denken und einem, ich würde es wirklich so nennen, femininen, nämlich aussitzenden, ausbrütenden und die Zeit austragen. Gut. Wir sehen, aha, noch eine Information, die ich noch ankündige. Jetzt diese Woche nicht da, aber nächste Woche am Mittwoch ist dann diese rote Bar, 22 Uhr im Volkstheater, das ich auch in dem Blatt von dem Vorsitzenden